Und damit herzlich willkommen. Wir sind in Woche 3 der NFL 2019-2020. Mein Name ist Patrick. An meiner Seite mein wertgeschätzter Kollege und Freund, der Florian. Hallo Florian.
Hallo Patrick.
Okay, ich merke, du bist gerade extrem zeitversetzt. Ist aber auch nicht schlimm. Muss ich halt später ein bisschen mehr schnibbeln.
Das kriegen wir hin.
Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall Woche 3 mit ein paar saustarken Spielen. Und ich würde sagen, lange Rede, wie ich immer so schön sage, kurzer Sinn. Florian, fang doch mal an mit 49ers gegen die Steelers.
Ja, habe ich ja vorher schon gesagt gehabt. Ich habe da die Hoffnung gehabt, dass die 49ers da wirklich jetzt nochmal einen Sieg einfahren und 3-0 wirklich in eine Runde starten. Das haben sie, ich glaube, seit 98 oder sowas nicht mehr geschafft. Und bin aber wirklich mega happy, dass sie es geschafft haben. Aber, und jetzt kommt ein riesengroßes Aber, die Steelers sind dieses Jahr auch nicht gut. Was ich nicht so erwartet hätte, dass sie nicht gut sind. Aber gerade wenn ich jetzt das Spiel...
Plus Roethlisberger, darf man auch nicht vergessen.
Ja, gut, das kommt definitiv hinzu. Aber egal wie so ein Team auftritt, wenn ich mir die Leistung der 49ers in dem Spiel angucke, wie viele wirklich... Unforced Errors, also wirklich unnötige Fehler, die gemacht haben, auch Jimmy Garoppolo, aber auch so Dinger wie, ich fange den Ball und auf einmal fliegt der irgendwie durch die Luft und der Gegner fängt ihn, also so unnötige Sachen mit Ballverlusten und Unkonzentriertheiten, die einen wirklich, oder mich am Anfang wirklich in der ersten Halbzeit in den Wahnsinn getrieben haben, und es sah für mich einfach so aus, als wären die nicht mit 100% dabei gewesen, ja, weil das sind Themen, die siehst du von den Top-Mannschaften nicht so unkonzentriert halten. Vielleicht liegt es daran, dass die 49ers noch super jung sind, aber sie haben hinten raus auch wieder eine Wahnsinnsmentalität, eine richtig gute Defense gezeigt und haben dann nachher auch, ich sag mal, relativ verdient gegen die Steelers dann 24-20 gewonnen. Die Steelers haben ja einen Rookie-Quarterback, der, ja, ich sag mal, okay ist, ne? Mason Rudolph, ich glaube 180 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception, ist okay. Jimmy Garoppolo 280 Yards, aber dafür nur 1 Touchdown, 2 Interceptions. Wie gesagt, Interceptions kann man immer so und so sehen, weißt du ja selber aus deiner Zeit als Spieler, Patrick, ne? Wenn der Passfänger den nicht richtig fängt und er fliegt durch die Luft und er wird aufgefangen, also if you can reach it, you have to catch it, so ist ja so ein bisschen die Regel für die Receiver.
Ich finde auch, dass diese Saison, also entweder kommt mir das nur so vor, bei den Spielen, die ich zufälligerweise mir anschaue, aber ich finde, dass Interceptions allgemein sehr, sehr, sehr häufig sind, dieses Jahr, jetzt schon. Also selten eine Saison in den ersten 3 Wochen gesehen, wo so viele Interceptions geworfen werden und auch von wirklich richtig guten QBs. Also das darf man auch nicht vergessen.
Und was super interessant ist, und das ist auch mein Gefühl, ich glaube, es gibt mehr als sonst, müssen wir mal statistisch mal rausholen, aber gefühlt sind auch aus diesen Interceptions passieren auch super viele Pick Six. Also im Prinzip, der Ball wird abgefangen und daraus resultiert direkt, ich sage jetzt mal, ein Touchdown von der Defense. Ja, habe ich auch schon jetzt in der Häufigkeit auch nicht gesehen, gab zumindest nicht auf den ersten 3 Wochen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, die 49ers, als 49ers-Fan muss man super happy sein. Die haben, wie gesagt, 3-0 gestartet. Alles gut, ja, ich bin mega happy, ich freue mich auch, aber trotzdem glaube ich, wir hatten jetzt natürlich auch 3 Teams, die nicht so mega stark sind, da, wenn wir wirklich jetzt da eine gute Rolle spielen wollen, dann muss jetzt auch einfach in den nächsten Schritten mehr kommen, aber da würden wir ja auch auf am Ende unserer Show ein bisschen eingehen, was der Ausblick auf die kommende Woche gibt.
Ja, sowieso, also das ja, dann würde ich auch einfach sagen, wenn du zu 49ers Steelers nichts mehr zu sagen hast, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, würde ich so ein bisschen schon zu meinem Highlight der Woche kommen. Nee, Quatsch, das mache ich nach hinten. Ich fange an mit Lions-Eagles, wenn das okay ist.
Gerne.
Gut, also die Lions haben gegen die Eagles gespielt. Warum habe ich mir das Spiel überhaupt angeschaut? Zum einen haben die Lions bisher eine verdammt gute Saison hingelegt.
Ja, auch.
Und die Eagles eigentlich auch, beziehungsweise die Performance war jetzt nicht verkehrt in den ersten 2 Spielen. Und es sind die beiden Folgemannschaften, gegen die die Packers nächste und übernächste Woche dran dürfen. So, was habe ich mir vor dem Spiel so gedacht? Keine Ahnung, wer gewinnt, sag ich dir ganz ehrlich. War mir persönlich...
auch relativ egal.
Ich war mir nicht sicher. Ja, nee, relativ egal würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Klar würde ich lieber wollen, dass die Philadelphia Eagles gewinnen, weil Detroit Lions direkter Konkurrent, ne, in der Gruppe. Von daher wäre mir schon lieber, wenn die Eagles gewinnen. So. Wie ist das Spiel ausgegangen? Also es war ein sehr knapper Sieg für die Lions mit 27-24. Und wenn ich mir jetzt noch mal ganz kurz die Statistik raufsuche, eine Sekunde. Ey, das habe ich auch schon, als ich hier allein war, habe ich auch schon gedacht, so, ey, Patrick, du musst unbedingt koordinierter werden, was deine Statistiken und Dinge angeht. Aber das große Problem ist, wenn ich hier auf meinem Handy aufrufe, die Statistiken, dann will der mir immer direkt ein Video starten mit irgendwelcher Werbung. Und das will ich dann nicht, dass das immer im Dingens mit drin ist. Also, hast du gehört?
Ja.
Jetzt war die gleiche Kacke. Auf jeden Fall, was mir bei diesem Spiel aufgefallen ist, und das werden jetzt wahrscheinlich die Statistiken auch belegen, es war so gewesen, dass die Passing Yards 246 zu 201 waren insgesamt und die Rushing Yards 127 zu 86 für die Eagles. Gefühlt war es aber so, dass ständig der Ball nur am Laufen war. Also ich fand, das Laufspiel war eigentlich sehr ausgeprägt, ist aber natürlich, wie gesagt, die Statistik sagt, es war mehr Passing Yards, es hat sich aber trotzdem auch nochmal in den Highlights so angefühlt, als wären aber die Running Games die gewesen, die halt wirklich die Punkte aufs Board gebracht haben. Zwei Fumbles der Eagles, keine Interceptions,
darf man an dieser Stelle nicht mal überall.
Nicht überall. Die Total Yards waren die Eagles weit vor den Lions mit 373 zu 287, hat ihnen aber nichts gebracht. Ich muss aber auch sagen, das war auch so eine Begegnung, wo ich dachte, ey, das sind beides Quarterbacks. Amar Stafford, den ich persönlich, ich mag ihn eigentlich nicht so, weil, wie gesagt, direkter Konkurrent in der Gruppe, ne?
Ich halte ihn auch als,
ist auch menschlich.
Ich halte ihn auch für einen überbewerteten Quarterback.
Schlecht ist er nicht, das muss man schon lassen. Also schlecht ist er nicht. Gibt aber bessere, definitiv. Was aber viel interessanter war, dass die Eagles jetzt endlich mal wieder mit Carson Wentz sozusagen, hoffen wir mal, dass er diese Saison ganz durchspielt.
Ja, der ist schon arg verletzungsgebeutelt, der arme Mann.
Ja, aber trotzdem auch wieder eine Mordsleistung hingelegt. 259 Yards, wie gesagt, zwei Touchdowns davon. Lieblingsanspielstation in diesem Spiel war... Moment. Ach ja, Miles Sanders, übrigens auch der Rushing-Leader der Eagles in diesem Fall.
Also da sehe ich, halt, seh ich halt auch so ein bisschen das Problem. Ich habe vorher die Eagles für mich eigentlich mit einer der 4-5 stärksten Teams. Jetzt ein relativ enttäuschender Start, 1-2. Da sehe ich auch so ein bisschen das Problem. Ja. Sie haben zwar mit Earls und Hollins eigentlich auch noch zwei ganz gute Receiver, aber da kommt noch nicht so der Wahnsinn. Ne. Gerade wenn du siehst, dann dein stärkster Rusher ist gleichzeitig dein stärkster Fänger. Dann hast du irgendwie eine Disbalance im Team, ja, weil ich glaube, eigentlich sind die Rusher ja eher die für die kurzen Distanzen und ich glaube, da liegt so ein bisschen das Problem der Eagles. Die haben so ein bisschen noch diese Nachwehen aus dem Super Bowl-Sieg damals, plus dann eben letztes Jahr eine durchwachsene Saison mit Carson Wentz wieder verletzt und so Sachen. Sie haben sich ja dieses Jahr endlich mal klar committed. Nick Foles, okay, such dir was Neues. Wir gehen mit Carson Wentz den Weg weiter. Das ist unser Franchise-Quarterback, was, glaube ich, auch die richtige Entscheidung ist, wenn man mal rein die Skillsets anguckt.
Glaube ich im Nachhinein auch.
Der Carson Wentz
also, ist noch richtig jung. Er hat zwar den Super Bowl geholt, der Nick Foles, aber man muss halt trotzdem sagen, es war halt auch zu einer Zeit, also der ist halt in den Playoffs quasi gekommen, wo also nur so vom Football her, für die Laien da draußen, beziehungsweise für die es nicht so auf dem Schirm haben, es wird halt das ganze Jahr, jedes Spiel wird, also quasi jedes Team, das spielt, da sitzen im Publikum mehrere Leute, die für jedes Team quasi das ausspähen und natürlich Statistiken aufstellen und allem drum und dran. Und wenn du eine ganze Saison darauf hinarbeitest und du weißt, okay, wir sind potenzielle Gegner der Eagles und bereitest dich auf den Carson Wentz vor und dann auf einmal steht ein Nick Foles da, der hatte halt den Vorteil gehabt. Erstens mal, er war saugut in dieser Saison und zweitens, er hat super viel Sachen gemacht, wo keiner mit gerechnet hat. Ich sage immer noch, Philly Special, für mich immer noch das eins der Highlights überhaupt aus der Saison, ja. Weil es halt auch so saugut geklappt hat. Ja. Es war aber dann auch so, gut, die Saison drauf ging es dann halt schon ein bisschen bergab, ne, wie du es ja gerade eben schon gesagt hast. Und das Gleiche, also das sieht man sehr oft bei Mannschaften, wenn ich jetzt an die Panthers zurückdenke, Panthers, als die noch im Super Bowl gestanden haben. Es
gibt so viele Beispiele, die einfach dieses Jahr nach dem
Auch die Packers. Die Saison nach dem die Packers-Saison, wo sie quasi gegen die Falcons rausgeflogen sind, wo sie Top 4 gegangen sind, danach war halt irgendwie nix, ne? Also, das war dann zwei Seasons lang einfach nichts, auf gut Deutsch gesagt. Ja, will jetzt aber auch nicht zu ausführlich über dieses Spiel reden. Ja, im Großen und Ganzen, statistisch gesehen, waren die Eagles stärker. Im Endeffekt, die Lions haben unheimlich viele Field Goals gekickt und haben einfach ein sehr gutes Spiel auch hingelegt. Das muss man schon sagen. Hätten aber auch die Eagles gewinnen können. Also das war wirklich so eine Münzentscheidung auf gut Deutsch. Nee, nicht Münze, das wäre falsch ausgedrückt. Das war eher so eine, wir hatten zum Schluss Glück, dass wir nicht nochmal in Field Goal Range gekommen sind.
Ja, ja. Also ich glaube auch, dass die Lions, um das nochmal kurz abzurunden, dass die auch einfach ein gutes Coaching haben. Matt Patricia, der ehemalige Defensive Coordinator von den Patriots, hat halt bei Bill Belichick gelernt. Und du siehst halt einfach, wie die Lions wirklich von Jahr zu Jahr unter ihm besser werden, ja, und sich da einfach weiterentwickeln. Ja, das stimmt. Ne? Und das sind dann einfach die Resultate daraus. Die haben jetzt noch kein Spiel verloren. Die haben zweimal gewonnen. Einmal sind sie halt unentschieden ins Timeout gegangen. Ja, ist dann okay.
Ist auch sowas, ne? Ein Unentschieden in der NFL, das passiert eigentlich auch so gut wie nie. Also das habe ich damals, als ich angefangen habe, mich zu interessieren für Football, dachte ich mir so, ja gut, es war wie im Fußball, ne? So alle zwei, drei Spiele ist halt ein Unentschieden. Ja, nee, eigentlich hast du im Jahr vielleicht, keine Ahnung, fünf, sechs Unentschieden, das ist schon viel.
Ja, das ist schon viel, ja.
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 Kannst du erklären, warum das so ist?
Ja, weil du halt unglaublich viele verschiedene Formen hast, Tore zu erzielen. Ja? Es gibt oder Punkte zu erzielen. Du kannst eine Safety haben, ja? Das sind zwei Punkte. Du kannst ein Field Goal haben, das sind drei Punkte. Du hast einen Touchdown, sechs Punkte plus einen Extra-Kick. Machst ihn rein, machst ihn nicht rein, das ist nochmal ein Punkt. Ja? Von daher entstehen auch häufig gar nicht die gleichen Scores. Ja? Und wenn es die gleichen Scores ist, gibt es eben nochmal eine Verlängerung, wo beide Mannschaften die Zeit haben, im Prinzip nochmal Punkte zu erzielen. Es sei denn, die erste Mannschaft macht direkt einen Touchdown, aber ansonsten reicht sogar ein Field Goal theoretisch in dieser Zeit, um das Spiel zu gewinnen und Field Goals.
Es hat so ein bisschen was vom Golden Goal von damals auf dem Fußball, ne?
Das macht es einfach in dieser Gesamtkonstellation einfach relativ unwahrscheinlich, dass da Unentschieden entstehen können.
Ja. Ja, klar, also wie gesagt, die verschiedenen Punktewerte und es ist auch meistens so, dass die, weil man kann ja auch abknien, du willst ja auch nicht mehr riskieren, dass du kurz vor Schluss nochmal Punkte kriegst und meistens ist das Spiel ja schon 30 Sekunden vor Ende schon so entweder entschieden oder es geht halt wirklich halt nochmal darum, dass jetzt jemand gewinnt. Ja. Also es ist ja wirklich eher selten, dass dann nochmal ein Unentschieden in der letzten Sekunde passiert. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, dein Highlight ist Ravens Chiefs, deswegen mach doch Saints Seahawks als erstes.
Genau, Saints Seahawks. Ich bin kein Fan der Seahawks, weil sie so ein bisschen eine Rivalität mit den 49ers haben, aber man muss ihnen auch einfach mal an der Stelle den nötigen Respekt zollen. Die Seahawks sind unter Pete Carroll einfach ein richtig gutes Team. Und das jedes Jahr, egal wen du ihnen wegnimmst. Ne? Russell Wilson schafft es mit Pete Carroll immer eine gute Defense hinzustellen, eine gute Offense hinzustellen. Und die Defense ist ja bekanntlich das Prunkstück eigentlich der Seahawks. Insbesondere zu Hause, Century Field Link ist mit Sicherheit das zweitlauteste Stadion, vielleicht nur nach Arrowhead in Kansas City. Von daher immer super schwierig zu spielen.
Ich muss ja an der Stelle übrigens mal ein Kompliment machen. Du bist schon wirklich ein wandelnder Almanach, was Randwissen angeht. Ne? Manche Leute würden sagen, unnötiges Wissen. Ich würde sagen, erweiterbares Wissen im Punkto NFL.
Danke, Patrick.
Ja, ist so wirklich so. Ich finde das so krass, was du für Dinge einfach so, ist übrigens das zweitlauteste Stadion. Was? Wie bitte?
Ja.
Wie gesagt, Respekt an der Stelle.
Danke. Ja, ich kann ja nicht wie du mit Praxiswissen auffahren, von daher Hashtag unnötiges Wissen.
Ja, genau.
Ja, ansonsten, wie gesagt, also Seahawks super schwierig zu spielen. Ich finde, muss dann auch einfach sagen, aus dem Respekt, deswegen, ich finde das, ist nicht mein Team, aber finde ich schon eines der interessanteren Teams in der Liga. Ja, ansonsten die Saints letztes Jahr für mich ganz klar eigentlich wir haben es damals thematisiert, beraubt worden des Super Bowls nach dieser nicht gecallten Passing Interference, die ja dann auch wirklich ein bisschen dieses Challenge-System in der NFL verändert hat, aber das könnten wir vielleicht irgendwie mal in dem nächsten Podcast noch ein bisschen vertiefen. Und diese Situation hat dazu geführt, dass wir jetzt wirklich ein Saints-Team haben, wo viele gesagt haben, okay, jetzt ist Drew Brees verletzt, die sind aus so einer devastating Saison rausgekommen und dann spielen die ein Wahnsinnsspiel bei den Seahawks. Ja, die haben die am Anfang wirklich auch punktetechnisch, es stand am Anfang 7-7 und dann zweites Viertel haben sie direkt 13-0 gewonnen, drittes Viertel 7-0 gewonnen und ich denke so, wow. Ja, also es stand 27-7 und ich denke, das ist ein Blowout. Und dann kam so ein bisschen diese Mentalität bei den Seahawks zurück. Ne? Das letzte Quarter haben sie dann irgendwie 6-20 verloren, sodass es am Ende 6 Punkte waren. Aber das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, was auch in den Saints als Team drin steckt, nämlich eine unfassbare Kaltschnäuzigkeit, was so Play Calling, was Spiele angeht, insbesondere wenn dein Hall of Fame Quarterback einfach verletzt ist und du hast dann Teddy Bridgewater, der damals von den Vikings gedraftet wurde, super lange verletzt war, wirft 2 Touchdowns, 180 Yards, ja, das ist dann wirklich okay, ja, gerade gegen eine wirklich, wirklich gute Defense. Und wenn ich da mal bei den Seahawks reingucke, Russell Wilson 400 Yards, also 406, ja, mit 2 Touchdowns, aber am Ende die Big Plays haben einfach gefehlt, ne? Und da waren die Saints einfach wirklich ein Tick cooler gewesen. Ich finde Sean Payton auch einen wahnsinnig coolen Coach, der hat jetzt auch, glaube ich, nochmal eine Contract Extension unterschrieben, also eine Vertragsverlängerung. Also die Saints sind für mich auch wenn jetzt Drew Brees noch 4-5 Wochen ausfällt, die werden das irgendwie über diese Phase hinwegkommen mit einem relativ ausgeglichenen Verhältnis und dann wird Drew Brees wieder kommen und dann werden die wieder in die Playoffs einziehen. Ja? Ob per Wildcard oder direkt, das ist ja jetzt mal dahingestellt, aber mit den Saints ist zu rechnen, genauso wie ich die Seahawks immer noch in Playoff-Range habe. Beide sind jetzt 2-1, von daher werden mit Sicherheit super interessante Mannschaften zu verfolgen sein. Nur in dem Spiel war ich echt beeindruckt, wie gesagt, von den Saints, gerade auswärts.
Ja, man muss auch noch dazu sagen, die Saints, nee, Quatsch, die Saints, sag ich, die Seahawks, Russell Wilson war in Woche 3 übrigens der Passing-Leader gewesen, mit einer 102,6-Rate, 406 Yards, also ist halt schon,
das ist schon Brett,
ordentlich, ne, also 406 Yards,
ja, doch, bei 32,
zum Vergleich, 50, Tom Brady, ne? 306, ne,
Ja, das ist...
Aber gut, hat nichts gebracht. Die 2 Passing-Leader haben beide ihre Spiele verloren. Das ist mehr anderes James Winston von Tampa Bay. Das war auch sauknapp, ne? Also, naja.
Aber
gut.
Kurz was zu, aber
jetzt... Wollte ich nicht unterbrechen, sprich weiter.
Wir sind mit dem Spiel sind wir durch. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wenn du nichts mehr dazu hast, würden wir gerne zu deinem nächsten Spiel kommen, Patrick.
Mein nächstes Spiel ist nicht mein Highlight-Spiel, muss ich dazu sagen, auch wenn ich großer Fan der Packers bin, oder beziehungsweise sozusagen mein Team ist. Die Broncos gegen die Packers oder auch der ehemalige Ravens-Quarterback, der 10 Jahre bei den Baltimore Ravens war und jetzt quasi die Fahne für die Broncos hochhält, Joe Flacco gegen Aaron Rodgers. Und ich muss sagen, die Packers, haben wir auch schon im Vorgespräch schon gesagt, da sind wir beide uns einig, die werden von Woche zu Woche solider, besser, sicherer, stärker. Und ich fand, dass dieses Spiel jetzt endlich auch mal eindeutig war, meiner Meinung nach. Also es war natürlich immer noch einiges, wo man so sagen könnte, gegen Ende wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber ich finde, die machen das super solide, die Packers. Also bin ganz großer Fan vom neuen Coach, der gute Mann, der ja sehr, sehr stark auch in der Kritik am Anfang war, weil es ja so hieß, ne? Da hast du, glaube ich, noch ein paar Randinformationen. Genau. Sag nochmal was zu dem guten Herrn.
Ja, Matt LaFleur. Der ist ja gerade so am Anfang hat man gedacht gehabt, ja, der junge Coach, gerade nach dem erfahrenen Coach, der auch den Super Bowl gewonnen hat für die Packers, war so die Frage, ja, wie kommt der mit Aaron Rodgers klar? Aaron Rodgers, und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen rauskristallisiert, da hat es am Anfang ein bisschen dieses American-Idol-Dasein drüber hinweggetäuscht. Er ist mit Sicherheit der talentierteste und meiner Meinung nach auch nach Tom Brady der beste Quarterback der Liga.
doch genau gut, dass du das sagst.
Nee, der ist einfach genial, aber man hat ihm schon in den letzten Jahren angemerkt, er ist schon eine kleine Diva. Ja? Und es ist nicht ganz.
Ja, und er ist auch älter geworden.
Und ich glaube, da in der Zusammenarbeit hatten viele vorher ein bisschen Angst. So, da hieß es ja, der LaFleur ist auch mit dem Rodgers irgendwie aneinander geraten oder so. Das kann aber auch mal gut sein, ja. Gerade als junger Coach einfach mal an der einen oder anderen Stelle, ich glaube, keiner von uns kann wirklich in die Teams reingucken, was dann passiert, aber ich kann mir das schon vorstellen, als junger Coach mal ein Ausrufezeichen zu setzen, kann dann schon mal helfen. Ne? Und ich habe das Gefühl, alle bei den Packers nehmen das Thema Regular Season deutlich ernster, als in den letzten Jahren der Fall war.
Ja, ich meine, im Großen und Ganzen, als es jetzt ja dann auch so war, dass Rodgers sich verletzt hatte, damals gegen die Vikings, und wir haben auch ja noch vor der Saison, beziehungsweise haben wir doch vor der Saison haben wir drüber gesprochen, wie saukrass einfach Leute verkauft wurden und beziehungsweise weitergegeben wurden, wo man sagt so, ey, ihr gebt gerade eure Schlüsselspiele ab, was ist denn da bitte los? Ich meine, gut, und Clay Matthews hat vielleicht einfach mal ein neues Team gebraucht, da komme ich auch gleich nochmal zu, der ist jetzt ja bei den Rams. Aus dem Stegreif. Wen haben sie alles weg? Also für mich hat es damals angefangen, als Eddie Lacy in der Saison, wo Rodgers sich verletzt hatte, quasi abgegeben haben. Das war aber auch notwendig. Der hatte einfach, ey, ganz ehrlich, das war einfach, dass er so lange überhaupt geblieben ist, hat mich gewundert. Der hatte in dieser Saison, wo sie nochmal gegen die Falcons in den Top 4 rausgeflogen sind, hat er nochmal ein bisschen Leistung gebracht, aber im Endeffekt, ey, der war einfach weit über sein.
Dann Jordy Nelson ist gegangen, so egal. Der war aber, glaube ich, vor der Saison, es war letztes Jahr schon, als er zu den Raiders war, dann haben sie Randall Cobb verloren. Also es waren so...
Das fand ich das Krasseste. Randall Cobb hätte ich nicht erwartet. Ja. Ich hätte alle anderen Trades okay, aber Randall Cobb hat mich sehr
überrascht. Der ja auch jetzt bei den Cowboys echt performt, ne?
Ja. Und wie gesagt, Clay Matthews hat mich persönlich, weil es eigentlich so eigentlich mein Lieblingsspieler ist mit Aaron Rodgers zusammen, wo ich so dachte, oh, ey, das ist, ne, Clay Matthews ist ja eigentlich schon so ein Packers-Ikonen-Charakter und Spieler, der ja auch, ich meine, du siehst ja auch anhand der Werbespots von Teams, wer immer so ein bisschen die Vorzeigespieler sind. Und es war halt immer so, wenn du irgendwelche Werbung gesehen hast in den Staaten, wo Rodgers mit dabei war, auch meistens Matthews mit dabei. Und das ist ja auch Generationen. Also ich meine, Clay Matthews, es ist ja auch Clay Matthews der Dritte, den seine ganze Familie, der Bruder spielt gleich bei den Texans, ironischerweise als Linebacker, nicht Linebacker, als Receiver. Und die haben ja auch schon in den letzten Seasons auch gegeneinander gespielt. Und dann geht halt so ein ikonischer Packers-Spieler. Ich will nicht sagen, dass das von der Leistung her nicht okay war, dass er gegangen ist. Das ist ganz klar, der hat in den letzten zwei Seasons einfach auch nicht mehr das gebracht, was er kann. Ja, und das fand ich dann schon lustig. Ja,
aber da haben die scheinbar das die jetzt auf einmal so echt die richtige Entscheidung getroffen. Sie haben gute, hungrige, junge Spieler dazu geholt. Sie haben sich clever verstärkt. Sie haben
ich komme jetzt mal zu meinen Statistiken. Ja. Was ich saukrass fand, und das ist für mich persönlich auch so, also so ein bisschen die Überraschung schlechthin. Also Aaron Jones macht einen sauguten Rushing-Job. Das muss man ihm schon lassen. Ja. Ne? Also 2 Touchdowns gemacht. Auch sehr, sehr sicher, finde ich, was das Laufen und den Ball angeht. Und ja, Marcus Valdes-Scantling, der Mann mit dem unheimlichen langen Namen, 99 Yards gelaufen, 1 Touchdown. Devontae Adams, einer, der noch übrig ist sozusagen aus der Rodgers-Ära, würde ich jetzt mal spontan sagen, hat auch sehr gut performt mit 56 Yards. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich mich nicht vertue, aber das war doch Aaron Jones gewesen, nicht Aaron Jones. Moment. Gut, Jimmy Graham hat überhaupt nicht performt.
Ja, das hat mich ein bisschen gewundert, aber er hat auch keinen einzigen Wurf bekommen, ne?
Nee, gar nichts. Aber ich finde es, aber das ist halt auch das, was ja Brady auch macht. Ey, ganz ehrlich, ich spiele den Spieler an, der am besten steht. Ich suche mir nicht mein Highlight raus, ne?
Das machen gute Quarterbacks.
Ich finde ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, also ich finde, der Quarterback, der das am meisten gezeigt hat, mit ich spiele meinen favorisierten Spieler an,
New York Giants,
war halt einfach der gute Herr Manning auf Dings, ne? Auf Odell Beckham Jr. Also du hast halt genau gewusst, ja okay, alle anderen kriegen keinen Ball. Also,
und dann kam halt Double Coverage und deswegen waren die halt in den letzten Jahren nicht mehr in den Playoffs. Relativ einfach erklären.
Ja, das ist aber auch echt so, ne? Und auch über den Herrn One, ich fange alles mit einer Hand, Menschen, werde ich auch gleich nochmal drüber reden. Ich werde jetzt alles ein bisschen kurz abkürzen. Bei den Broncos, Joe Flacco hat 213 Yards insgesamt geworfen, Rodgers 235, davon ein Touchdown. Ey, ganz ehrlich, die Broncos waren aber auch einfach schwach. Also ich fand jetzt auch nicht, dass sie jetzt da so, also wenn man belegt...
Ja, bei 0-7-3 Niederlagen.
0-3?
Also mit der...
Ey, vor allem, wenn du überlegst, die haben den Super Bowl gewonnen vor drei Jahren?
Und das ohne Quarterback. Peyton Manning war ja damals schon wirklich auf der halb im Ruhestand gewesen. Ja. Da haben sie nur mit der Defense gewonnen gehabt. Also von daher...
Ey, das war... Ey, wenn du überlegst, wie viele Interceptions der geworfen hatte, ne? Und dann gewinnen die wirklich noch gegen die Panthers im Super Bowl. Also... Aber das ist auch das, was uns damals unser Coach gesagt hat. Das war auch, glaube ich, meine erste Season, in der ich Football gespielt habe. Unser Coach hat gesagt, Offense wins the games, Defense wins the championship. Und das hat dieser Super Bowl damals extrem krass gezeigt.
Ja.
Am Ende stand es dann 27-16, solides Ergebnis. Die Packers auch nochmal auf die Defense eingehen, gefällt mir saugut. Also die Defense, finde ich, wird von Woche zu Woche auch um einiges stärker. Aber auch die O-Line, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, die O-Line der Packers die geben dem Rodgers mehr und mehr Zeit. Also es ist sehr angenehm, das zuzugucken. Ne? Also er hat schon immer noch viel Platz und ich finde auch, bis auf so ein, zwei Situationen, auch gegen das Vikings-Spiel, der wird nicht mehr so oft berührt. Also der hat schon Zeit. Das finde ich gut. Das darf auch gern weiter so gehen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu deinem Highlight.
Baltimore.
Baltimore Ravens gegen die Kansas City Chiefs und meine Fresse, war das ein Brett.
Also hat das gehalten, was für mich erwartet hat. Jetzt wird es für mich aus Baltimore-Sicht richtig interessant. Wie gehe ich damit um? Nehme ich als Mannschaft mit, hey Jungs, wir waren richtig nah dran und uns kann das hier richtig weit tragen? Oder brechen die dran so ein bisschen so, oh Mist, ey, das hätten wir vielleicht oder... Das wird für mich interessant sein,
das glaube ich nicht.
Wie sie zurückkommen. Ja, ich glaube, dass sie einfach wirklich mit Harbaugh wirklich einen richtig guten Coach haben. Lamar Jackson hat mal jetzt so ein bisschen die Limitierung gesehen. Er hat nicht den Superarm, er ist ein mega guter Läufer, aber er ist nicht so dieser ultrapräzise Werfer. Er hat zwar 260, 267 Yards geworfen, aber kein Touchdown, zwar auch keine Interception. Ja.
Aber der gefällt mir saugut. Ja. Also ich gucke mir den gerne an, sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde, der bringt eine solide Leistung aufs Feld, eine unheimliche Sicherheit für sein Alter. Ja. Das muss man auch nochmal dazu sagen.
Aber er ist halt nicht dieser flashy Werfer, wie jetzt auf der anderen Seite Mahomes oder wie auch Rodgers oder so. Er hat auch wieder, ich glaube, 8 Rushes, 46 Yards gemacht, ja, als Rusher. Und hat damit auch einen Touchdown gemacht gehabt. Übrigens,
Der war Dritter in den Rushing Yards. Das ist
ein richtig cooler Move. Hast du die Szene gesehen, wie er den Abwehrspieler einmal faked? Also war schon richtig cool von
Kollege Jackson.
Ansonsten Baltimore wirklich gut. Aber, und das ist für mich das, was ich ja auch in meiner Voreinschätzung so ein bisschen gesagt habe, Baltimore hat mit 2 Field Goals 6-0 geführt, dann kommt Quarter 2 und auf einmal explodiert Kansas City. Die können ja Punkte aufs Brett bringen wie keine andere Mannschaft. Die haben dann das zweite Viertel.
Die sind aber auch schon viele Jahre, finde ich. Also ich finde auch, die haben ja auch die letzten 2 Seasons, erstes Playoffs-Spiel, immer diesen First Kick, ne, haben sie ja direkt umgewandelt in einen Touchdown. Hat direkt 100 Yards, Score. Also ich finde, Kansas City ist saugefährlich, was so wo explosives Play angeht. Ne? Also du hast halt innerhalb von ein paar Sekunden, wo auf einmal auch die gegnerische Mannschaft gar nicht weiß, was gerade passiert. Also die werden halt einfach überrannt.
Und das ist halt, Mahomes hat halt auch wieder 374 Yards geworfen bei 3 Touchdowns, keiner Interception, 27 angebrachte Pässe bei 37 Versuchen, das sind schon Top-Werte, aber sie haben zusätzlich nochmal 140 Yards gerusht von 2 Running Backs, der Roy Williams und LeSean McCoy, aber jetzt kommt halt das Hauptding und das macht für mich die Kansas City Chiefs offensiv definitiv zum besten Team der Liga, das ist Receiving. Ja. Ihnen fehlt mit Abstand ihr bester Receiver, Tyreek Hill, und sie haben trotzdem 5 Spieler, die über 40 Yards Receiving haben. Ja, Hartman, Travis Kelce, Watkins, Williams, DeMarcus Robbins, alle über 40 Yards und davon mit Travis Kelce und Mecole Hartman 2, die über 90 sind, ja, beziehungsweise 89. Die haben einfach eine Feuerpower. Mahomes hat natürlich den Arm, um die Leute auch entsprechend anzuspielen, aber die laufen sich auch wirklich gut frei. und sie haben mit Andy Reid als Coach einen der besten Playcaller der Liga. Und von daher Kansas City.
Ja, ich denke halt auch, dass die in diese Saison, wie du es auch schon im, ich glaube in der ersten oder der zweiten Folge schon gesagt hast, die Chiefs sind auf jeden Fall mit Top-Favorit. Ja. Also das ist ganz klar. Auch ich finde auch, man darf auch so ein bisschen vorgreifen, ich weiß, es ist noch sehr, sehr früh, aber Baltimore war kein leichter Gegner und das ist halt auch das, worauf sie sich halt in den Playoffs einlassen müssen, zumal jetzt ja unheimlich viele QBs ausgefallen sind und auch einige Mannschaften jetzt schon, ne, Thema Dolphins, sozusagen schon resignieren. Also krass einfach, ne? Also deswegen, also ich glaube schon, Kansas City, wenn da nichts verletzungstechnisch passiert, sind die auf einem verdammt guten Weg und es wird sauschwer für alle anderen Mannschaften dagegen anzukommen.
Also ich glaube halt, dass in der Conference, dass das Conference-Finale Kansas City gegen Patriots heißt, genauso wie es letztes Jahr auch war. Und dann wird man mal sehen, ja, reicht die Firepower offensiv, um eben dieses Gesamtkonstrukt Patriots-Football zu stoppen, weil ich weiß nicht, wie die Defense der Patriots eben auf diese Gesamtfeuerpower von den Kansas City Chiefs reagiert, weil, und das bringt mich so ein bisschen nochmal ganz kurz zu den Patriots, ohne da wirklich drauf eingehen zu wollen, die Patriots, ich habe eben gerade gesagt, Kansas City hat für mich die beste Offense, die Patriots haben für mich die beste Defense. Ja. Du hast eben gesagt, Defense wins Championships, von daher, das sind schon für mich die zwei Top-Teams, die es so im Moment gibt, und da gibt es noch ganz eine Menge anderer interessanter Mannschaften, aber die zwei haben für mich bisher auch von den Ergebnissen her am meisten überzeugt.
Ja, absolut.
So, du hast aber noch ein Highlight-Spiel.
Ja, und das war wirklich ein Highlight. Also ich habe in meinem, wir hatten ja letzte Woche sozusagen beide separat aufgenommen und ich habe auch gemerkt, als ich im Nachhinein nochmal angehört habe, ich war anscheinend wirklich sehr müde gewesen. aber trotzdem sagte ich voraus, dass die Rams gegen die Browns gewinnen werden, aber ich dachte, es wird eindeutiger. Und es war also wirklich sauknapp. Vor allem noch in der letzten Sekunde, sozusagen letzten 30 Sekunden, war noch 0:30 auf der Uhr. Komme ich aber gleich zu. Wir fangen mal vorne an. Die Rams, in den letzten zwei Jahren sowieso sehr gut performt, saustarkes Team, und die Browns als das neue, ne, Americas Team, bla bla bla. Ich finde es interessant, was du im Vorgespräch noch gesagt hast. Du hast so gemeint, so, ey, Style ist wichtiger als Punkten und Spielen. Ja, ja. Und wenn du dann halt so einen Odell Beckham Jr. da hast, der eh schon ein Ego hat ohne Ende, und dann hast du halt jetzt einen sehr, 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 sehr jungen Baker Mayfield, der einfach auch als die Hoffnung nach Cleveland kommt und sie auch erfüllt, das muss man auch an der Stelle sagen, auch wenn die Browns 1-2 jetzt stehen, das ist lange nicht das, was sie am Ende der Saison auf dem Board haben werden. Also gegen die Rams so stark zu performen, hat mich persönlich überrascht. Auch wenn das Spiel der Browns teilweise sehr chaotisch war. Also ich finde, das war inzwischen das so richtig noch gemerkt, so, ey, wir sind ein saugutes Team, aber uns fehlt einfach die Erfahrung, das Zusammenspiel, wie spielen wir gegen, also für die ist das ja eine komplett neue Situation, du musst dir vorstellen, die letzten Jahre haben die halt nur aufs Maul bekommen, auf gut Deutsch gesagt, und sie haben halt quasi immer so ab der Hälfte des Spiels schon meistens resigniert oder haben dann halt einfach gesagt so, ja ey, da ist noch was zu holen, nee, und dann haben trotzdem noch mit 2 Punkten Abstand verloren, und jetzt spielen sie halt auf einem Niveau, dass quasi, es ist wie halt, wenn du irgendwie ein Autofahrer, der immer in seinem Leben 120 gefahren ist, ja, auf einmal dieses Auto fährt halt 250. Ja, okay, krass, wie gehe ich damit um? Und das ist halt momentan das Problem auch, finde ich, der Browns, dass sie sehr schnell sehr übermütig werden und sehr schnell merken, ja, wir können, aber dann geht's doch nochmal. Und dann gegen Ende wird's immer ein bisschen knapp und dann so, ah, okay, jetzt müssen wir uns doch wieder fangen, und dann liefern sie eigentlich auch, ja. Und auch in diesem Spiel.
Und, ja, jetzt, ja, und da ist für mich halt auch so ein bisschen der Punkt, Freddie Kitchens, der Trainer der Cleveland Browns letztes Jahr, war ja noch so der Playcaller, der Offensive Coordinator, beziehungsweise Quarterback Coach. Letztes Jahr der große Bruder für Baker Mayfield, alles ist cool, Baker Mayfield wirft als Rookie sau viele Touchdowns und hey, nächstes sind wir ein richtig cooles Team. Und jetzt ist er auf einmal der Head Coach und ich habe das Gefühl, er ist mit der Situation überfordert. Also das, was du eben gesagt hast, dieses Hektische, dieses ohne Struktur, dumme Sachen machen, das müssen erfahrener Coach
auch dieses, die Jungs einfach raustreiben. Also du merkst halt auch, Ich finde halt auch, dass der Baker Mayfield so ein bisschen anfängt wie diese typischen Quarterbacks. Ich ziele, eigentlich hat er das in den ersten zwei Games fast gar nicht gemacht, aber wenn du halt weißt, du hast einen Odell Beckham Jr. dort vorne und das ist der riskantere Wurf, obwohl du halt weißt, auf der anderen Seite wäre der Passempfänger, ja, aber der ist nicht so stark jetzt wie jetzt ein OBJ und dann wird er sich trotzdem noch für ein OBJ entscheiden und das ist halt das, was dem auch noch fehlt.
Ja.
So, ne? Also ich finde, dass dieses Selektieren, wie es jetzt zum Beispiel ein super erfahrener Tom Brady halt macht. Tom Brady wirft halt zu dem, der den Ball kriegen soll. Und dann ist scheißegal, was der für einen Namen auf dem T-Shirt hat.
Und da liegt für mich so ein bisschen der Punkt. Und ich fand das ganz interessant, was du am Anfang gesagt hast. Die werden nicht da stehen, wo sie jetzt stehen. Ich glaube auch, dass Cleveland über die Saison immer besser wird. Die werden auch am Ende borderline vielleicht gerade so über Wildcard reinrutschen. Im Moment glaube ich es eher nicht, so wie sie aussehen. Aber was man nicht unterschätzen darf, die kriegen im Laufe der Saison noch Kareem Hunt dazu. Running Back, ehemals Kansas City Chiefs. Hat so ein bisschen was mit im Hintergrund mit Gewalt und sowas zu tun gehabt. Den hat Kansas City gecuttet. Der hat dann irgendwie, ich glaube, 6 Spiele Strafe von der NFL bekommen und wird jetzt nochmal, oder fängt bei den... hat bei den Browns schon unterschrieben und muss halt seine Strafe absitzen, der ist wahnsinnig stark. Wenn sie jetzt nochmal einen richtig guten Rusher hinten reinkriegen, glaube ich, dass sie auch nochmal deutlich stärker werden. Und ich glaube einfach, dass dieses Jahr noch ein Tick zu früh ist. Ich glaube, sie werden immer besser werden, aber nächstes Jahr, glaube ich, ist das so eines der richtig interessanten Teams und dieses Jahr macht es ja auch schon mega Spaß, die zu gucken.
Ja, vor allem ist es halt auch das, ey, ganz ehrlich, wenn du Browns-Fan bist, hieß es ja noch in den letzten Jahren, dann hast du echt ein dickes Fell. Ja, du freust dich über jeden angekommenen Pass, du freust dich über jeden Touchdown, du freust dich über jedes Field Goal, du freust dich über jeden Sack. Das sind halt Fans, die Vollblutfans sind, weil wenn du so viele Jahre lang wirklich nur permanent das Schlusslicht bist und quasi immer wieder nur hinten bist, ich meine, zum Beispiel einer der größten Browns-Fan, ironischerweise, ist ja Steve O von Jackass, ne? Ja. Kennt man ja auch irgendwie, vielleicht kennst du ihn. Und der hatte quasi letzte Saison oder vorletzte Saison, wo sie quasi eine Perfect Negative Season hatten, haben sie halt quasi so ein Würstchenauto vor dem Browns-Stadion am Ende der Saison aufgebaut und haben halt das Perfect Season der Browns gefeiert. So komplett. Da denkst du, okay, sie nehmen es halt mit
Humor. Muss man dann auch, ne,
bei so Saisons. Ja, klar. Ey, aber wir haben ja auch schon vorher gesagt, so, boah, krass, Alter, fahren die dieses Jahr auf, ne? Und dann der Trade mit OBJ, das war für mich das Überraschendste überhaupt. Aber der bringt sich meiner Meinung nach auch saugut ein. Also ich finde, der passt sich dieser Mannschaft an, das hat gar keine Allüren. So, ey, warum soll ich zu dieser Mannschaft gehen? Ich bin Odell Beckham Jr. Sondern, nein, ey, ich bringe die in die Playoffs. Das ist halt das Denken von dem, das merkst du auch. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass das problematischer wird.
Ja,
aber ich denke auch, es hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie willst du selbst das Schlusslicht sein, am Schluss auf der Bank sitzen oder reißt du dir den Arsch auf und leistest halt was, ne? Ich meine, da haben wir jetzt im Nachgespräch gleich nochmal die Thematik von 2 Spielern, über die wir noch reden wollen, die es ein bisschen anders gemacht haben, aber gut. Ja, und ich möchte auf jeden Fall auf eine Sache ganz, ganz wichtig noch eingehen, denn die Rams haben meiner Meinung nach mit einer Sache, und das ist auch das, was ich vorhin meinte, der ehemalige Packers Linebacker Clay Matthews. Boah, alter klar. Schwede, das war, glaube ich, eins der besten Spiele, das ich von dem jemals gesehen habe. Das war so gut. 2 Sacks.
Und vor allem, wie der diese Energy, die ihn ausgezeichnet hat damals, als er halt mit der beste Defender war beim
Packers. Der ist sau schnell wieder. Ich denke, es hat auch so ein bisschen wieder Klick gemacht, so, ey, ne, jetzt, ich bin bei den Rams, neue Situation, neues Team, ich muss jetzt wieder hoch an die Spitze, um zu zeigen, ey, ich bin das Monster, ich bin das Biest, das ich die ganzen Jahre war. Und ich finde, in dem Spiel war das halt wirklich wie in den Jahren, als sie hier den Super Bowl geholt haben und auch in den Jahren mit den Falcons. Das war auch nochmal ein starkes Jahr von Clay Matthews, bis auf 1-2 Spiele. Aber sonst war das halt alles so, ey, ich bin der Spieler, vor dem musst du Angst haben, ja? Klar, ein J.J. Watt ist nochmal ein größeres Monster, aber Clay Matthews war für mich immer schon so nicht weit entfernt von J.J. Watt, ne? Also was halt so dieses Respekt und diese Angst angeht eines Quarterbacks, weil du weißt, wenn da ein Clay Matthews dir gegenübersteht, ey, ich habe ein Problem. Ja. Wenn meine O-Line nicht steht, habe ich ein Problem. Kommen, ne? Und selbst wenn die O-Line steht, der kommt durch. Und das hat er in diesem Spiel meiner Meinung nach verdammt gut bewiesen. Und Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir wahrscheinlich nächste Woche auf jeden Fall noch mal ein paar Rams-Spiele angucken werde. Weil es mich einfach freut, dass Clay Matthews jetzt wieder verdient, sozusagen wieder zu alter Form gefunden hat. Was mich aufgrund seines Alters, muss man ja auch sagen, ich meine, das ist jetzt nicht so krass wie im Fußball, ne? Wenn du Anfang, Ende 20 bist, dann ist halt deine Karriere vorbei. Ich meine, Tom Brady ist jetzt Mitte 40 und ist immer noch auf dem Platz und wahrscheinlich der weltbeste Spieler derzeit. Ne? Oder wie hieß er von den Chargers, wo so uralt ist? Da gibt es noch einen Spieler, der so richtig alt ist. Ja, genau. Ja, genau. Und also es ist halt, das ist auch das Schöne am Football. Da gab es auch noch irgendwo hat jetzt im College Football.
Du meinst den Kicker, glaube ich, ne?
Der richtig alt ist. Der richtig alt ist.
Der Kicker von den Chargers, aber ich glaube, der hat aufgehört. Ja, ansonsten, was für mich noch bei den Rams ein bisschen ein Thema ist, ich habe das Gefühl, sie sind 3-0. Aber ich habe irgendwie noch nicht das Gefühl, dass das der Top-Favorit ist. Das war alles so ein bisschen holprig und Todd Gurley kommt immer noch nicht. Also irgendwas stört mich bei denen noch, um zu sagen, ich würde die auf eine Kategorie mit den Chiefs und den Patriots setzen. Also da fehlt für mich irgendwie so noch was. Da ist auch bei den
5-6
Teams, die jetzt noch 3-0 sind, ist für mich auch trotzdem nur ein extremer Leistungsunterschied. Also zum Beispiel auch...
Ja, vor allem, da sind die Cowboys mit dabei. Also da habe ich ein sehr, sehr lustiges Meme gesehen im Vorhinein, wo es dann so hieß, oh, Performance, die Cowboys denken, sie können den Super Bowl gewinnen. Sie haben gegen die drei schlechtesten Teams der Saison gespielt, ne? Muss man halt auch wirklich noch mit dazu sagen.
Und trotzdem glaube ich, dass die Cowboys wirklich gut sind dieses Jahr. Sie haben mit Dak Prescott, für mich wirklich, habe ich ja auch in der letzten Folge gesagt, einen der unterschätztesten Quarterbacks der Liga. Sie haben mit Ezekiel Elliott den besten Running Back der Liga. Und sie haben einfach an so vielen Stellen so viele richtig, richtig gute Spieler. Ja, mit Jason Witten dann das Veteran Leadership nochmal zurückholt. Wacht mal ab, die Cowboys werden eine richtig gute Runde spielen und die kommen auch wieder super, super weit. Ja, die sind 3-0, ich gebe dir recht, die sind auch nicht auf diesem höchsten Level, die haben gegen die drei schlechtesten Mannschaften gespielt und trotzdem glaube ich, dass sie... Die Cowboys werden noch einige Leute wirklich überraschen.
Ja, denke ich auch. Also, ja... ich weiß auch gar nicht, woher diese Antipathie kommt gegen die Cowboys. Also es ist halt so...
Es ist halt Americas Team. Ne?
Jeder hasst die Cowboys. Es
ist halt Americas Team.
Das ist halt so wirklich so... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dabei ist halt vom Ego eigentlich momentan Browns das Team, dass man sagen könnte, okay, da kann man irgendwie Hass haben oder so. Ne?
Weil,
hast du diesen Friends-Trailer gesehen?
Ja. Der war geil.
Hast du diesen Friends-Trailer gesehen, den sie gemacht haben? Ne? Wo sie quasi so das Intro von
Couch,
Friends
in
der Fernsehserie nachgespielt haben? Ey, so ein Quatsch. Ja.
Dann würde ich da ganz gerne auf.
Übrigens, der älteste, ganz kurz, der älteste Spieler, den es bisher in der NFL gab, war George Blender, Quarterback und Kicker mit 48 Jahren, der Oakland Raiders im Jahre 67 bis 75. So, haben wir das auch abgehakt. Ja, dann haben wir noch zwei Dinge. Ich möchte gleich über eine Entlassung reden und du möchtest über eine. Also, eigentlich bist du unser Orakel, weil du hast beides vorhergesehen.
Ja,
Respekt.
So eine kleine...
Und dann fang doch mal an und sag mal, was du
sagst. Ja, wir haben ja vorher auch so, oder ich habe so eine kleine Rubrik gemacht, Rookies, ja, und Draft und ja, wie werden die performen? Kyler Murray, ja, die Cardinals sind 0-3, er hat jetzt als Quarterback teilweise gut gespielt, teilweise geht so. Ich bin noch nicht, also ich habe ja gesagt, er ist für mich ein bisschen überbewertet, er ist zu klein, er hat einfach nicht das, was so ein Mega-Franchise-Quarterback ausmacht, wo ich gesagt habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass er relativ schnell eine richtige Ära ablösen wird, ist Daniel Jones bei den New York Giants. Und da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. Der Junge hat ja nach Woche 2 haben die Giants ja entschieden, dass Eli Manning gebencht wird, also auf die Bank verbannt wird und Daniel Jones die Quarterback-Rolle von ihm übernehmen wird. Und was hat er getan? Er hat direkt mal sein erstes Spiel gewonnen, ja, mit einer, fand ich, wirklich richtig, richtig guten Leistung. Und da habe ich ja schon gesagt gehabt, über kurz oder lang, und das eher auf kurz, wird er eine neue Ära in New York einleiten, weil die Giants sind...
Das war auch dringend notwendig.
Also Eli Manning mit Sicherheit ein Hall of Famer, hat zweimal Tom Brady geschlagen, hat zwei Super Bowls gewonnen damit und wird auch, wie gesagt, trotz seiner... muss man einfach sagen, er ist kein überragender Quarterback, ja, aber er hat einfach zwei historische Runs gehabt zu zwei Super Bowl-Titeln, ist in beiden Super Bowl-MVP geworden, damit bist du Hall of Famer. Das nimmt ihm auch keiner mehr und dafür muss man auch einen gewissen Respekt haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt wirklich allerhöchste Zeit gewesen. Und wenn ich mir dann anschaue, der gute Daniel Jones, 336 Yards, zwei Touchdowns als Rookie in seinem ersten NFL-Start, das war das, wo ich vorher gesagt habe, ich habe das Gefühl, der Junge wird richtig gut und ja, hat mich einfach sehr gefreut gehabt.
Absolut. Ja, und dann würde ich sagen, zum Abschluss habe ich noch, also noch nicht der Abschluss, wir reden ja noch über Woche 4, aber ich möchte auch noch über eine Prophezeiung deinerseits sprechen, denn die größte Kontroverse dieses Jahr hat mit Abstand Antonio Brown ausgelöst. Antonio Brown, ehemaliger Steelers-Spieler, ging zu den Oakland Raiders, hat nur in der Preseason ein, zweimal, glaube ich, auf dem Platz gestanden. Und dann gab es auf einmal Vorwürfe in alle möglichen Richtungen. Also der hat ja wirklich auf gut Deutsch alles falsch gemacht, was man außerhalb des Sports falsch machen kann. Und hat sich dann quasi entlassen lassen und nicht mal eine Woche, nee Quatsch, am gleichen Tag noch unterschrieben bei den New England Patriots. Durfte dann auch gegen die Dolphins ran, hat sogar seinen Touchdown gemacht. Und ja, in der gleichen Woche dann, ja, tschüss. Weil du hast ja noch so schön gesagt, so mal gucken, ob der Belichick das duldet. Und ich glaube einfach, dass auch die Vorwürfe und alles viel zu hoch waren. Und ein sehr, sehr tragisches Ende von einem sehr talentierten Sportler, der menschlich aber halt einfach komplett, sagen wir mal so, unter den Tisch gefallen ist.
Ich bin auch ganz ehrlich, das ist halt das, was ich sage, das macht die Patriots einfach zu den Patriots. Die würden sich so Themen gar nicht aufhandeln. Ja, also die werden dem vorher klipp und klar gesagt haben. Ich war auch
froh, dass sie überhaupt eingestellt haben, sag ich dir ganz
ehrlich. Weil er ein wahnsinniges Talent hat. Also das hat man im ersten Spiel schon gesehen und man hat ja auch danach gesehen, ich glaube in den ein, zwei Interviews, Brady ist nicht so super happy, dass er weg ist, weil er einfach mega Qualität mitbringt. Aber die Patriots sind einfach eine Franchise, wo das Team über allem steht. Und ein Spieler wie Antonio Brown, ja, der sich dem nicht unterordnen kann und dann auch noch extern seine Eskapaden hat, werden einfach nicht geduldet. Und da hat, finde ich, Bill Belichick und auch der Besitzer Robert Kraft auch nochmal ein klares Ausrufezeichen gesetzt gehabt und auch der ganzen Liga gezeigt, hey Jungs, passt mal auf, Talent ist das eine, aber wenn du es nicht ins Team integrieren kannst, dann bist du bei uns an der falschen
Stelle. Das Team ist alles halt. Stelle. Ja, das ist halt, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er halt dort war, dann auch nach seinem Sieg halt so, ey, guckt, ich bin der Beste und dass es vielleicht da auch dann schon Eskapaden gab und also ich kann mir schon vorstellen, dass der dann halt schon direkt zeigen wollte, hier, ich bin jetzt bei euch und ich bin das neue Star und so, ne, und ich glaube, solche Geschichten, man weiß natürlich nicht, was passiert ist, ob es vielleicht im Endeffekt dann wirklich die ganzen Nachrufe waren, aber es ist vollkommen legitim. Und meiner Meinung nach sehr, sehr schade. Aber ich möchte mir auch keinen Spieler angucken, der bei dem wöchentlich neue Vorwürfe rauskommen. Und er hat jetzt auch bestätigt, er ist aus der NFL ausgetreten, hat sein Karriereende angegeben und wird dementsprechend nicht mehr auf den Platz kommen. Also ich bezweifle auch stark, dass ihn noch mal jemand nehmen würde. Vielleicht die Dolphins.
Die wollen bewusst schlecht bleiben.
Ja, glaube ich auch. Also, und deswegen, ja, es ist, also ich finde es noch nicht immer so schade, wie gesagt, sportlich top, menschlich einfach überhaupt nichts. Ja.
Genau, das war nochmal so ein bisschen off-topic gewesen, was uns einfach, und das finde ich auch ist mal ganz wichtig, dass man so ein bisschen auch rechts und links schaut, was passiert in der Liga und ansonsten, wie immer zum Schluss, unsere Predictions für Week 4, ich glaube, jeder hat wieder so
da haben zwei, wir ein paar Spiele,
die einfach ganz interessant sind.
Wollen wir mal drüber reden?
Geh mal ganz kurz drüber. Patrick, deine Packers gegen die Eagles, was sagst du?
Ja, die Packers werden das Spiel gewinnen. Also ich bin, wenn sie weiterhin so performen wie in den letzten Wochen, dann wird das für die Eagles sehr schwer, weil, wie gesagt, Defense-Play finde ich von den Packers sehr solide und wenn die halt wieder so explosiv anfangen, dann wird so ähnlich sein wie das Spiel gegen die Vikings beziehungsweise gegen die Broncos. Also ich bin mir ziemlich sicher, so drei Touchdowns, ein Touchdown Vorsprung gewinnen, vielleicht zweiter Vorsprung gewinnen für die Packers.
Ich glaube auch, dass es eng wird.
Hier, 3-0.
Ich glaube, dass die Eagles, die wissen, um wie viel es geht in dem Spiel. Da wird ein bisschen was kommen. Aber ich würde gern zu dir halten und sagen, die Packers, aber ich glaube, dass die Eagles gewinnen werden. Ganz knapp.
Gut. Dann 3-0 gegen 3-0. Die Bills dürfen gegen die New England Patriots.
Ja. Die Bills sind, also wir haben noch gar nicht über die Bills gesprochen, aber das können wir nächste Woche mal vielleicht ein bisschen machen. Die Bills sind wirklich gut. Die Bills sind wirklich gut, aber trotzdem die Patriots.
Sehe ich aber genauso wie die, wie die Cowboys.
Also, gutes Team, aber irgendwas fehlt. Also, ne?
Würde ich sagen, ähnlich.
Ja. Also ja. Patriots werden gewinnen. Also ich glaube, dass die Patriots dieses Jahr irgendwie so 2, maximal 3 Niederlagen haben werden und die Bills sind keine davon.
Wenn überhaupt. Wobei die Niederlage in der letzte oder vorletzte Saison, gegen die einzige Niederlage, die sie eingesteckt haben, war
gegen die Bills. Ja, die haben letztes Jahr auch so wahnsinnig verrückt gegen die Miami Dolphins verloren, wo doch kurz vor Schluss ein bisschen college-mäßig war.
Genau.
Wurden.
Und, also, so. Und vorletztes Jahr haben sie gegen die Bills verloren, das einzige
Spiel. Also von daher,
beziehungsweise...
Ich glaube nicht, dass es jetzt ist, weil die Patriots sehen schon echt super stabil aus. Von daher, Tipp auf die Patriots. Es wird kein Blowout, es wird aber auch nicht super eng.
Ja, vor allem die Patriots wissen halt auch, okay, wir können stark performen, aber wir werden auch nichts riskieren. Also, fertig. Ein weiteres Highlight für mich, sage ich dir ganz ehrlich, Cleveland Browns gegen die Baltimore Ravens.
Und was sagst du?
Das gewinnen die Ravens. Also einfach der Sicherheit halber. Und die Browns sind halt, die werden denen schon Probleme machen. Und vielleicht ist es so wie bei dem Rams-Spiel, dass es sehr knapp wird. Aber trotzdem, also wenn die Ravens das verlieren, dann wird das halt auch auf jeden Fall der absteigende Ast für die Ravens werden. Die müssen das gewinnen.
Bin ich bei dir. Absolut. Zu 100%. Ja, ansonsten haben wir jetzt noch 2 ungeschlagene Teams. Kansas City Chiefs gegen Detroit Lions. Ich tippe, wir werden die erste, das heißt Überraschung, aber die Chiefs werden die Lions als ungeschlagenes Team relativ deutlich distanzieren. Also ich tippe auf so einen Sieg mit 15 Punkten.
Die werden die zerstören. Die werden die komplett zerstören, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass die Lions da auch nur ansatzweise performen werden. Die werden schon ihre Touchdowns machen, aber im Endeffekt werden die Chiefs wahrscheinlich, das wird so ein 46-16, 17 Spiel, irgend sowas in die Richtung. Also,
wie gesagt, ich tippe so 15 Punkte Unterschied, aber schauen wir mal.
Also ich glaube, dass das sehr, sehr eindeutig wird. Und ich würde noch auf meine Division noch mal hinweisen, die Minnesota Vikings spielen gegen die Chicago Bears.
Ist geil. Das ist ein cooles Spiel.
Beide stehen 2-1.
Das ist ein richtig cooles Spiel.
Ja, ich glaube übrigens, dass hier die Vikings Probleme bekommen werden, aber knapp gewinnen werden, auch wenn ich eher für die Bears bin.
Die Bears gewinnen.
Ist uns aber egal. Wir haben gegen beide gewonnen.
Ja, und für mich das letzte Spiel.
Und wir haben noch
Cowboys Saints.
Cowboys Saints?
Hier tippe ich auf die Cowboys. Obwohl echt? Wir. Ja. Obwohl gut. Wir im Superdome sind in New Orleans, ich glaube, die Cowboys gewinnen.
Gut, und dann würde ich noch eine Spaßbegegnung. Beides auch bis jetzt nicht ein Spiel gewonnen. Die Bengals gegen die Steelers. Das
war schon super ich glaube, die Steelers werden das erste Spiel, werden die erste Spiel gewinnen.
Ey, wenn die das verlieren, dann können sie aber die Saison abschreiben, oder? Also da können sie sich mit Miami zusammentun.
Ja, ansonsten mein Team 49ers in der Bye Week. Von daher. Aber es gibt genug interessante Spiele, also von daher, dann hört ihr auch mich nächste Woche auch gar nicht über die Niners reden, höchstens dann in der Prediction für die Woche da drauf. Von daher, alles gut.
Übrigens, eine Sache, die mir noch sehr aufgefallen ist, wer nicht schlecht performt hat, aber leider unglücklich verloren hat, jetzt schon zweimal. Die Titans.
Ja, aber...
Sollte man vielleicht auch mal... Also schlecht war es jetzt nicht, auch nicht wirklich richtig gut, aber ich finde 1-2, der hätte auch 2-1 stehen können.
Und ich bin bei dir. Das Team ist gut. Ich glaube, sie müssen ihren Quarterback austauschen. Marcus Mariota, relativ hoch gepickt, hat 1-2 gute Saisons gemacht, war ein relativ guter Rookie, hat danach irgendwann nochmal eine Highlight-Saison gehabt. It's time to move on.
Absolut. Und ich finde es ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und wir haben heute fast eine ganze Stunde uns über Football ausgetauscht. Ist es nicht schön? Ein Drittel einer Gesamtspielzeit von einem Footballspiel. Dementsprechend ein wunderbares Wochenende mit ganz viel Football, wie der Florian sagen würde.
Genau.
Wünschen wir euch. Und auch wie es der Florian das letzte Mal schon gesagt hat und auch das vorletzte Mal, und heute übernehme ich das, liked uns auf Facebook, empfehlt den Podcast Freunden, wenn ihr Spaß dran habt, hört weiterhin unsere Labereien rund um den schönsten Sport der Welt, und das letzte Wort gebührt heute dir, Florian. Ich sage mich an dieser Stelle schon mal tschüss.
Ansonsten, ey, du hast ja praktisch alles gesagt. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich wünsche auch allen ein schönes Wochenende, viel Spaß, und ja, dir, Patrick, ihr habt ja am Wochenende ein bisschen Party, wünsche ich auch ganz viel Spaß, guckt aber da so ein bisschen Football reinbringen.
Ja, klar.
Bis dahin, ciao.
Bis dann, ciao.
Yeah, go. Run. 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 Run